stand hier vorne und hat sich die Kerzen angeschaut. Das ist faszinierend. Das weckt bestimmt auch eine Vorfreude auf das, was kommen mag. Ich weiß, Heiliger Abend war für mich einer der wunderschönsten Tage im Jahr, aber auch der herausforderndste. Wir haben schon die Pakete bei uns ganz früh unter den Weihnachtsbaum gelegt und dann wusste ich, jetzt muss ich ungefähr 10, 12 Stunden das aushalten. Einfach die anzuschauen, zu schütteln, zu überlegen, was da drin ist, aber nicht öffnen zu dürfen. Das ist Advent. Wir hatten übrigens als Familie eine wunderschöne Familientradition und festen Ablauf jedes Jahr. Und das war für mich ein Highlight, auch wo ich in Deutschland gewohnt habe, bin ich so gerne nach Hause gefahren. Wir warten. Wer von euch hat nie gewartet im Leben? Wir haben alle irgendwann gewartet, oder? Ob es beim Zahnarzt ist, das ist kein erfreuliches Warten, aber es gibt Menschen, die sitzen im Gefängnis und warten auf die Freilassung. Studenten, die eine Prüfung ablegen, warten auf das Ergebnis. Führerscheinprüfung, habe ich bestanden oder nicht, ein banges Warten. Wir sitzen im Verkehr, im Stau, warten, können nicht über die anderen Autos fahren, sondern müssen warten einfach, bis der Stau sich auflöst. Wie viele Stunden hast du im Warten eigentlich verbracht in deinem Leben? Das ist ganz schön viel, glaube ich. Also das ist eine Thematik, die wir sehr, sehr gut kennen. Wir sind da Experten. Es gibt auch Menschen, die hungern und die warten und warten sehnsüchtig darauf, wenigstens eine Mahlzeit essen zu dürfen. Menschen, die frieren, die hoffen darauf, dass sie Kleider bekommen oder ein Feuer, dass sie sich aufwärmen können. Viele Christen, die warten auch. Du wartest vielleicht endlich einen Lebenspartner zu finden, du wartest auf die Heilung, du wartest, dass deine Verwandten sich bekehren, du wartest auf verschiedene Sachen. Wartest, du wartest. Meine Mama hat für ihre Schwester 50 Jahre lang gebetet, treu, jeden Tag, bis sie sich bekehrt hatte. Es hat sich gelohnt. Im Alten Testament steht viele Prophetien auch über Jesus. In Jesaja 9 ist ja eine sehr bekannte Stelle. Denn uns wurde ein Sohn geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seiner Schulter ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es von allen Seiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Gott hat hier eine Verheißung gegeben und er persönlich setzt sich dafür ein, dass diese Verheißung, dieses Versprechen auch eingelöst wird. Und das wissen wir, das wurde eingelöst durch Jesus Christus. In Micha 5, Vers 1 steht es, dass er in Bethlehem geboren werden soll. Und diese Hoffnung wurde weitergereicht von Generation zu Generation, aber über Jahrhunderte, in einer Jahrhunderte-Wartezeit, mussten wir einfach an dieser Hoffnung festhalten, ohne die Erfüllung zu erleben. Aber die haben diese Hoffnung weitergegeben an die nächste Generation. Es wird eine Lösung kommen. Es wird jemand kommen, der das Reich Gottes aufrichtet. Die Adventszeit bei uns dauert keine Jahrhunderte, sondern es sind 24 Tage um. Ich weiß nicht, wie du die Adventszeit verbringst, ob es einfach schön ist zu schmücken, Geschenke einzukaufen oder ob du diese Adventszeit auch intensiv mit Jesus erlebst. Wer wartete dann auf Jesus? Nach der Geburt waren die Hirten die Ersten. Die sind hingegangen, um zu schauen, ob das stimmt, was die Engel da angekündigt haben. Dann kamen die Sterndeuter aus dem Fernen, die sind auch hin, in Erwartung, dass sie den König sehen werden. von Simeon steht es etwas ganz Faszinierendes in Lukas 2, Vers 25. In Jerusalem lebten damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Wow, der legte eng mit Gott zusammen. Und er hat schon diese Verheißung in sich. Und er wusste, ich werde nicht sterben, ich werde den Erlöser erleben. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt. Wie schön. Hoffentlich werden wir auch vom Geist hier in die Gemeinde geführt und wo auch immer. Vom Geist in der Arbeit geführt. Und dann erleben wir, wie Gott mit uns ist. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, dein Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Was hat er gesehen? Ein ganz kleines Baby nur. Nein, er hat den Messias gesehen. Das hat der Heilige Geist offenbart. Er hat mit ganz anderen Augen gesehen, als alle anderen, die im Tempel waren. Weil er so eng mit Gott verbunden war. Hanna, eine Witwe, war 84 Jahren. Gibt es jemanden, der älter ist hier? Ich auch noch nicht. Erstaunlicherweise. Sie kam nicht mehr vom Tempel, diente Gott mit Fasten und Beten, Tag und Nacht. Sie trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries den Herrn und redete von dem zu allen, der da auf die Erlösung zu Jerusalem wartete. Also sie hielt quasi die erste Erweckungspredige. Die Erlösung kommt jetzt. Die Erlösung ist da. Auch eine Frau, die so eng mit Gott lebte, dass sie in dieses kleine Baby den Erlöser gesehen hatte. Wie ging es bei den geistlichen Profis? Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hatten keine Ahnung, was da ablief. Überhaupt keine Ahnung. Die Frage ist natürlich bei uns allen, warum müssen wir im Reich Gottes eigentlich warten? Ich habe eine interessante Geschichte jetzt gelesen, zwischen das letzte Buch im Alten Testament, Malachi, und das Neue Testament, war ungefähr 400 Jahre, wo Gott offensichtlich geschwiegen hat. Das fand ich schön. Ich mag es nicht, wenn Gott schweigt, aber es ist manchmal nützlich. In dieser Zeit, also 400 Jahre vor Christus, ließ Gott Alexander den Großen die ganze Welt in 12 Jahren erobern. Dadurch wurde Griechisch die neue Weltsprache. Das Alte Testament, das ursprünglich in Hebräisch geschrieben wurde, wurde dann ins Griechische übersetzt. Und 280 vor Christus war das Alte Testament in jener Sprache erhältlich, die jeder jetzt verstand. Die Lernmethoden von Sokrates wurden in den Schulen im Griechischen Reich angewandt, wo man auch zum ersten Mal Fragen stellen durfte. Früher haben sie nur zuhören müssen und aufschreiben müssen. Und jetzt durften sie Rückfragen stellen. Also ganz wesentlich tiefere Art und Weise, etwas zu lernen. Die konnten auch anfangen, Gott Fragen zu stellen. 300 vor Christus eroberte die Römer das gesamte griechische Reich. Und da war eine lange Zeit des Friedens. Und diese Zeit haben die Römer genützt, um Straßeninfrastruktur aufzubauen. In dieser Zeit lebten die Juden in der Diaspora und die wurden in alle Teile der Welt verstreut. Das war ihnen verboten, in Jerusalem und in das Land, Heilige Land zu leben. Also, in dieser Zeit, wo Gott eigentlich schwieg, war Gott hochaktiv. Nämlich jetzt, danach konnte jeder die Schrift lesen und verstehen. Sie haben gelernt, Fragen zu stellen. Und zum ersten Mal konnte das Evangelium dank einer einheitlichen Sprache und einer guten Infrastruktur sich sehr, sehr schnell in der damaligen Welt verbreiten. Das war also eine wichtige Zeit, wo Gott geschwiegen hat, aber wo Gott nicht passiv war, sondern wo Gott hochaktiv war. Er hat gewirkt. Er hat alles vorbereitet, damit das Evangelium einfach ganz schnell sich verbreiten konnte. Noch ein Beispiel aus dem Alten Testament. Unser Freund Josef, wir kennen alle die Geschichte, schätze ich. Er wurde ja von seinen Brüdern verraten. Er erlebte das Wunder, dass er nicht getötet wurde. Wurde er gefangen, weggeführt. War sehr erfolgreich bei Potiphar. Und dann versuchte seine Frau, ihn zu verführen. Hat sich in ihn wahrscheinlich verliebt. Mit allen Mitteln versuchte sie und er war standhaft. Und dann hat sie ihm eines Tages an den Mantel gegriffen, wollte ihn festhalten und der ist rausgeschlüpft und weggerannt. Und das wurde dann der Beweismaterial gegen ihn. Der Beweismaterial, das er versucht hat, sie zu verführen. Ungerechtigkeit. Er kam ins Gefängnis. Ich weiß nicht, wie es ihm ging. Aber ich schätze, dass es sehr mit seinem Schicksal gehadert hat. Vielleicht hat er auch mit Gott gehadert. Auf jeden Fall kommen dann Mundschenk und Bäcker und die haben Träume und Josef hat die Gabe, diese Träume auszulegen. Und jetzt betone ich das, was er Mundschenk sagt, in meiner Art und Weise. Josef sagte, ich sage dir, was der Traum bedeutet, entgegnete Josef. Denk an mich, wenn es dir wirklich gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitt ihm, mich hier hinauszuholen. Denn ich wurde aus meiner Heimat, dem Land der Hebräer, entführt. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Merken wir? Josef hat sehr viel an sich gedacht. Ging sehr, sehr, sehr stark um ihn. Was Ungerechtigkeit, was ihm passiert ist. Aber Gott hat ja viel größere Pläne mit ihm. Er sollte der zweite Mann von Ägypten werden. Er sollte im Grunde viele Nationen retten vor Hungersnot. Und da kann man nicht nur sitzen und sagen, ja ich, aber mein und mein Reich, mein Leben, mein Essen muss da sein und so weiter. Dann braucht man eine ganz andere Denkweise. Und Gott wusste, in seiner Denkweise muss sich was grundlegend verändern. Dazu brauchte Gott noch 13 Jahre. 13 Jahre saß er und wartete im Gefängnis. Dann wird er zu Pharao gerufen, um seinen Traum zu deuten. Und das war eigentlich lebensgefährlich. Wenn seine Nase ihm nicht dem Pharao gefallen würde, oder wenn die Deutung des Traumes ihm nicht gefallen würde, dann könnte er sehr schnell ein Kopf kleiner werden. Das war, der hatte einfach absolute Autorität, konnte machen, was er wollte mit Josef. Also es war spannend, dahin zu gehen und spannend, das wirklich die Deutung zu sagen. Bei dieser Deutung merken wir aber, wie er anders spricht. Beide Träume bedeuten dasselbe, erklärte Josef. Gott sagt dir, also er ist ausgeklammert, Gott sagt dir, was er vorhat. Sowohl die 7 die dicken Kühe, als auch die 7 volle Ähren bedeuten 7 Jahre, in denen er eine überreiche Ernte gibt. In denen es eine überreiche Ernte gibt. Die 7 magere Kühe und die 7 verdorrten Ähren, die du dann gesehen hast, bedeutet 7 Jahre Missernte und Hunger. Nochmal, Gott lässt dich wissen, was er tun wird. Das ist kein Wort von ich sage jetzt das. Gott hat mir gezeigt, was er tut. Nein, er vermittelt nur im Grunde das Gespräch zwischen Gott und Pharao, was Gott dem Pharao sagen will. Dieser Prozess hat 13 Jahre gedauert, aber war so notwendig für diesen zukünftigen Dienst. Er hat lange warten müssen, Josef. Wenn du alle Jahre zusammenzählst, habe ich es nicht gemacht, aber das waren lange Wartezeiten. Aber was für ein Segen er geworden ist, wie stark sein Herz verändert worden ist. Und das ist das Wichtige. dass unser Herz verändert werden. Und Gott, unser Schöpfer, weiß, das braucht Zeit. Ein Herz wird nicht durch Handauflegen kurz verändert. Das ist ein Prozess, wo Gott abschneidet und neu füllt. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte anbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Ich will dir was Wichtiges sagen heute. Gott ist immer am Wirken. Immer. Gott hat keine Ruhepausen. Er nimmt nicht Urlaub. Er fährt nicht woanders weg. Das kann er gar nicht. Er füllt ja die ganze Erde. Das ganze Universum. Er ist immer am Wirken. So wie damals im Volk Israel, die 400 Jahre, wo sie nichts von ihm gehört hatten. Der hat so viel gewirkt, so viel vorbereitet für seine Ziele, damit sie sich erfüllen können. Wir sollen einander ermutigen, wenn wir zusammenkommen. Ich finde es so schön mit Zeugnissen, wie ihr Gott erlebt. Ob ihr einen Hund habt oder nicht, Hauptsache, ihr lebt Gott. Ihr lebt, wie Gott da ist, im Alltag. Und es ist auch schön, Karl, deine Entwicklung. Das sieht man dich auch an. Viel entspannter. Man geht einfach hin, man ist da. Ich bin Licht in der Dunkelheit. Es fließt Liebe von mir, wenn ich mit jemandem spreche. Eine Nachbarin von uns, die hat muss eine neue Lunge bekommen, die war auf Nummer 1 europaweit auf der Liste in der Wartezeit. Das war lebensbedrohlich zum Schluss und hat sie eine neue Lunge bekommen. Und das war langjährig. Das ist über 6 Monate jetzt. 7 Monate. Jetzt ist sie endlich nach Hause gekommen. Ich habe so viel für sie gebetet und so weiter. Es ist kein Wunder geschehen, aber sie ist so dankbar einfach für meine Rückmeldung, meine WhatsApp, die ich geschickt habe. Sie hat immer wieder, ihre Tochter hat sich auch x-mal bei mir bedankt. Für kleine Nachrichten einfach. Die spüren irgendwo, da ist jemand, der mag mich, das ist jemand, für den ich wichtig bin. Und ich hoffe, dass es sehr schnell spürt. Ich habe auch immer wieder geschrieben, ich bete für dich, ich bete für dich. Dass sie spürt, Gott mag mich. Das wäre mein Traum. Ich will aus dieser Kommunikation quasi aussteigen, damit Gott einfach spüren kann. Gott reden kann, wirken kann. Eigentlich ist es leicht. Einfach sagen, Gott, hier bin ich. Oft, wenn ich spazieren gehe, auch sage ich, hier bin ich, Gott. Hast du was für mich heute vorbereitet? Kann ich was tun? Jemand ermutigen? Oft erlebe ich nichts, aber ab und zu erlebe ich das. Menschen öffnen sich erstaunlich schnell. In Wartezeiten schaut nach oben. Betet. Gib nicht auf. Worauf wartest du jetzt in Advent? Auf die Ankunft Christi. Das ist leicht gesagt. Aber wie warten wir das? Wie sieht es praktisch aus? Hat jeder wahrscheinlich eine andere Art. Die ersten Christen, die beteten Maranatha, aramäisch. Mit diesem Ruf schließt auch Paulus im 1. Korintherbrief, heißt so viel wie unser Herr, komm. Maranatha, komm Herr. Hol uns raus aus dieser komischen Zwischenzeit. Wir leben im Reich Gottes und sind dennoch hier auf dieser Erde und man weiß nicht so genau, wo bin ich, wie soll das laufen, das Ganze. Warum müssen wir noch im Nebel wandeln, wenn Gott Licht ist? Heute, wo ich kam, war oben, wo diese Kirche auf dem Berg liegt, da waren noch Wolken drauf, zugedeckt. Die haben sich verzogen. Warum müssen wir trotz hier als so halbe Ausländer leben? Wir merken, wir gehören nicht in diese Welt. Wir merken, die Werte in dieser Welt sind so abgerutscht, die sind so schlimm geworden. Ich fühle mich nicht wohl. Und dennoch bin ich noch hier. Und das hilft nicht, dass man sagt, hey, ich mag es nicht, sondern du kannst gerne sagen, komm, Maranatha, komm her. Hol uns bald. Das ist keine Flucht. Ich habe das Gefühl, dass viele, so geht es mir auch persönlich, ich beschäftige mich so wenig mit dem Himmel, dass die Sehnsucht oft gar nicht da ist. Wenn du irgendwo ein riesen Ding hast, ich vergesse nie, wo ich 14 Jahre alt war, ich bin ja sehr arm aufgewachsen. Und da habe ich einen ganzen Sommer gearbeitet, um einen Mofa zu kaufen, so einen alten Rosthaufen. Also der war wirklich furchtbar, aber billig, also passt in mein Finanzkonzept. Und dann habe ich ein paar Monate geputzt und Teile ausgetauscht und so weiter, versucht, dieses Mofa fahrtüchtig zu machen. Aber da war ein Problem, ich hatte noch, weiß nicht wie lange, 6, 7, 8 Monate, bis ich fahren durfte. Und in der Zeit haben sie in meiner Gemeinde so oft gepredigt, der Herr kommt bald wieder und bist du jetzt bereit und so weiter. Und da fing ich an zu bitten, Gott, bitte, 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 komm nicht, bis ich 15 bin, dass ich wenigstens ein paar Tage Mofa fahren darf. Und ich war fast überzeugt, dass ich das nicht erleben würde. Fast überzeugt, der kommt bald. Das war kein schöner Beweggrund für Gott, aber ich glaube, der hatte viel Spaß mit mir dabei. Und er hat auch gewartet. Ich bin tatsächlich Mofa gefahren. In der Zeit haben die Schweden umgestellt auf, von links auf Rechtsverkehr. Und dann durften die Autos nur 20 fahren am Anfang. Und ich bin mit einem Mofa 30 gefahren. Das war der Hammer. So viel Spaß habe ich noch nie mit meinem Mofa gehabt. Also ich durfte das erleben, Gott sei Dank. Damals kam Jesus auf diese Erde, um sein Erlösungswerk zu vollenden. Aber bald kommt er, um die Früchte von diesem Erlösungswerk zu holen. Das sind wir. Ich weiß nicht, ob du dich vorstellst, wie das ist. Stell dir vor, Gott hat es hingegangen. Also Lieblingsvers von meiner Frau, war auch Konfirmationsspruch, glaube ich, ist, dass Gott hingegangen ist, um ihr eine Wohnung vorzubereiten. Stell dir vor, wie toll diese Wohnung aussehen wird. Genau nach deinem Geschmack. Deine Farben, vielleicht wenn du auf Gold stehst, wird wahrscheinlich alles aus Gold und keine Ahnung. Gott investiert alles, um dir was Schönes vorzubereiten. Er kennt dich in- und auswendig. Weiß genau, wie deine Heimträume sind. Das wartet auf dich. Aber wo ist die Freude? Ich merke so wenig Christen. Und wie gesagt, das geht mir auch oft so. Ich denke fast nicht dran. Ich gehe einfach durch den Tag und Gott schenke mir Kraft und so weiter, dass ich das heute schaffe. Gebrauche mich. Aber die Vorfreude müsste einfach stärker sein. Wir sind sowas von fett gesegnet. Das ist so wunderschön, was auf uns wartet. Unbeschreiblich. Manchmal glaubt man, man wird was vermissen hier. Vielleicht bist du gerade in umgezogen in ein neues Haus. Du wirst keine Sekunde daran denken. Du erlebst nur Herrlichkeit, Schönheit, Wunderbares. Und das eine Ewigkeit lang. Freue dich, sagt das Wort. Freue dich. Erkenne, was du hast. Pack dieses Geschenk aus, nicht nur am Heiligen Abend. Dieses Geschenk kannst du jeden Tag bis Ende deines Lebens auspacken. Wie oft beten wir jetzt? Maranatha, komm. Freust du dich auf seine Wiederkunft? Oder die andere Alternative, hast du Angst, dass er bald kommt, in dem Moment, wo du nicht bereit bist, wo du gerade Sünde tust oder irgendetwas. In der Liebe gibt es keine Angst. Gott möchte nicht, dass wir Angst haben. Ich kann auch ein persönliches Beispiel sagen. Wie gesagt, es wurde sehr viel über die Wiederkunft des Herrn gepredigt. Und ich lebte mit Gott, ich war bekehrt, ich habe mich taufen lassen. Und dennoch fällt man manchmal auf die Nase. Und in dem Moment hatte ich Angst. Hoffentlich kommt Jesus nicht gerade jetzt. Und dann versuchte ich so schnell wie möglich wieder Gott um Vergebung zu bitten. Und das war so hin und her. Gerade im Bereich von Sexualität ist es schwierig, immer so zu leben, wie Gott das will, als Teenager. Eigentlich immer, aber. Und dann war es wieder Niederlage und dann hatte ich Angst, oh, und jetzt kommt Jesus. Und dann bin ich nicht dabei. Und irgendwann habe ich das verstanden. Lennart, er liebt dich. Und wenn du in dem Moment auf der Nase fällst, Er weiß doch, du willst mit ihm leben und du bist in seinem Reich. Und da steht, dass niemand und nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Plötzlich habe ich so eine Geborgenheit, so Sicherheit in Gott bekommen. Und diese Angst ist gewichen. Ich bin immer noch fehlerlos, ich bin voller Fehler, nicht fehlerlos. Manchmal lieblos, das ist eine Sünde, will ich nicht. Kann mal passieren. Andere Sünden auch, bewusste, unbewusste. Es wird so bleiben. Ich werde nie vollkommen sein, bis ich im Himmel bin. Aber Gott liebt mich und Gott ist für mich und Gott hält mich in seiner Hand und er sorgt für mich. Und er freut sich auf eine Zukunft mit mir. Warum? Weil ich ein Liebesgedanke Gottes bin. Ich bin in seinem Herzen geboren. Er hat in mir was Besonderes hineingelegt, was er mag. In dich auch, in jede von uns. Jede ist ein absolut geniales Original von ihm. Bis über die Ohren geliebt. Das wird immer so bleiben. Du kannst nichts machen auf ihn. Du könntest alle Menschen hier im Raum umbringen. Es würde nichts an seiner Liebe zu dir ändern. Gar nichts. Ich kann nichts machen, um diese Liebe von Gottes Seite zu mindern. Unmöglich. Und das ist so schön, in dieser Geborgenheit, in dieser Entspanntheit, in der Beziehung zu leben und sagen, Maranatha, komm her, ich freue mich so sehr auf dich. Ob ich im Moment gut drauf bin oder nicht, ob heute alles daneben gelaufen ist, ob ich bewusst oder ungewusst gesündigt habe, wenn es bewusst wird, dann bekenne ich meine Sünde und in dem Moment sind sie vergeben. Ist das nicht genial? Das ist so genial. Immer, auch wenn ich gleiche Sünde 3850 Mal mache, sagt er nicht, also jetzt, Lennart, Schnauze voll, jetzt höre ich auf zu vergeben. Geht nicht, gibt nicht. Er vergibt immer, immer, immer. In dem Moment, wo ich zu Gott komme, weiß ich schon, ich werde vergeben. Was für ein Geschenk. So einen Papa gibt es nur einmal. Und der ist oben im Himmel. Lass uns das gemeinsam sagen, einfach mal. Maranatha, komm her. Maranatha, komm her. Maranatha, komm her. Danke, Jesus, dass du bald kommst. Danke, dass das Licht und Friede für uns auf diese furchtbare, dunkle, schmutzige Erde gekommen ist. Du hast die Herrlichkeit deines Vaters verlassen. Alle Schönheit, diese Reinheit, das Heilige hast du verlassen. Und uns zuliebe bist du als kleines Kind gekommen. Uns zuliebe hast du hier auf dieser Erde 33 Jahre das ausgehalten. Und du bist rein und heilig geblieben. Du hast alle Versuchungen widerstanden, alle Angriffe des Teufels, alle Anfeindungen, alle Spott, alle Hohn, alles hast du widerstanden. Und du hast einen vollkommenen Sieg auf Golgatha errungen für uns, damit wir befreit leben können, damit wir ein Teil deiner Familie sein können, damit wir eine herrliche Erbe im Himmel haben. Danke für dieses unglaublich große Geschenk, was du uns geschenkt hast. Wir lieben dich von ganzem Herzen und komm bald. Amen. Ich würde gerne mit diesem Chorus abschließen. Ich sehe den König kommen.